Oh, so, nee, ist an. Okay. Guten Morgen. Vielen Dank. Der Titel meiner Predigt heißt Einstellungssache. Die Predigt hat drei Teile. Im ersten Teil beschäftigen wir uns mit einem sehr eigensinnigen Mann. Im zweiten Teil beschäftigen wir uns mit sehr eigensinnigen Leuten im Neuen Testament. Und im dritten Teil geht es um sehr eigensinnige Menschen heute. Also mitten aus dem Leben gegriffen. Jetzt brauche ich mal eure Hilfe. Wer war im Alten Testament ein sehr eigensinniger Mann? Es war ein Prophet und ich hätte gern mal ein paar Namen zugerufen bekommen. Wer hat Jona gesagt? Willkommen im Club, es geht heute um Jona. Also es gab wahrscheinlich im Alten Testament noch mehr eigensinnige Menschen wie auch im Neuen. Aber mir geht es heute im ersten Teil um Jona. Lasst uns das Buch Jona anschauen in Kapitel 1. Viele kennen die Geschichte von Jona und ich möchte nicht, dass ihr jetzt zumacht und sagt, kenne ich schon. Als ich so klein war, kenne ich die Geschichte schon. Seid mal offen für das, was jetzt kommt. Manche glauben vielleicht gar nicht, dass Jona wirklich von einem Fisch verschluckt wurde. Ich muss euch was sagen, ich glaub's aber. Was steht in der Bibel? Jona wurde von einem großen Fisch verschluckt. Es ist nicht wirklich raus, ob es ein Walfisch war, weil steht ja meistens in den Kinderbibeln, dass es ein Wal war. Das ist nicht bestätigt, aber es war ein großer Fisch und Jona wurde wirklich von einem Fisch verschluckt. Lesen wir die Geschichte. Jona 1, Vers 1 bis 5. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn des Amittais. Mache dich auf, gehe nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffa, im Neuen Testament sagt man auch Joppe oder heute Jaffa hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld, stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, so dass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute, schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott, und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber hatte sich in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Also, beachtet mal, er beschließt, nach Tarsis, das ist praktisch im heutigen Spanien, zu fliehen. Kein anderer Ort in der damaligen Welt war weiter entfernt von Ninive. Also in die extrem entgegengesetzte Richtung versucht Jona, sich auf und davon zu machen. Übrigens, wenn einer sich entschließt, dem Wort Gottes nicht zu gehorchen und zu fliehen, dann wird der Teufel immer irgendwelche Wege und Mittel bereitstellen, genauso wie es bei Jona gewesen war. Das Schiff lag einfach nur da und hat schon auf ihn gewartet. Es heißt, dass der Herr einen Sturm schickte. Jetzt werden vielleicht manche sagen, das stimmt mit meiner Einstellung von Gott überhaupt nicht überein. Gott ist nicht so, der schickt nämlich keinen Sturm. Ich muss euch enttäuschen, in der Bibel steht, er schickte einen Sturm. Du solltest also deine Einstellung ändern, weil es in der Bibel einfach so steht. Also sie segeln los und Jona bekennt also diesen Seeleuten, nun, ich bin ein Prophet Gottes, und ich war ungehorsam und deswegen gibt es jetzt hier diesen heftigen Sturm. Und ich glaube, die einzigste Lösung, die es gibt, ist, ihr werft mich ins Meer. Man hätte ja den Sturm einfach auch oder einfacher hätte loswerden können. Man hätte einfach nur auf Gott hören können. Aber hat Jona nicht gemacht. Also die Seeleute wussten sich keinen anderen Rat mehr und die haben ihn wirklich ins Meer geworfen. Der Sturm legte sich. Und der Herr ließ einen großen Fisch kommen, der Jona verschluckte. Ist euch klar, als Jona sagte, sie sollen ihn ins Meer werfen, und als er dann über Bord ging, war ihm eigentlich nicht bewusst, dass Gott ihnen einen Fisch schicken würde, sondern er war sich ganz klar, ich werde bei der Tour hier umkommen. Jona dachte, er würde sterben. Und er war eher bereit zu sterben, als Gott zu gehorchen. Und das finde ich schon krass. Und allein Gottes Gnade sorgte dafür, dass der Fisch, der große Fisch dort war. Aber Jona war ja echt ein ganz krasser Typ. Und er war echt stur. Und er hat seine Sturheit eigentlich noch gesteigert. Also dieser große Fisch kam, der hat ihn verschluckt. Und was macht Jona? Es heißt in der Bibel, dass er 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war. Und dann steht im 2. Vers von Kapitel 2 und Jona betete. Also offenbar wollte der wirklich nicht nach Nineveh. Also ich hätte wahrscheinlich schon gebetet, wenn ich über Bord geflogen wäre. Und spätestens, wenn ich dann im Meer rumgetrieben wäre, da hätte ich schon so einen Schiss gehabt, dass ich bestimmt angefangen hätte zu beten. Dann kommt da so ein Riesentier, was dich verschluckt. Uns passiert am ersten Tag nichts, bis in dem Fisch. Passiert in der ersten Nacht nichts, passiert nichts. 2. Tag nichts. 2. Nacht nichts. 3. Tag nichts. Und 3. Nacht auch nichts. Und nach dem 3. Tag fällt Jona ein, okay, wenn ich jetzt bete, dann wird irgendwas passieren. Und nach dem 3. Tag hat er gebetet. Er hat Psalmen zitiert und er musste die wirklich gut gekannt haben, weil ich denke mal, die Bibel würde nicht dabei gehabt haben. Und wirklich Licht wird auch nicht drin gewesen sein. Er zitierte fast wörtlich und sagte dann, okay Gott, ich tue, was du willst. Und Gott sorgte dafür, dass dieser Fisch bis ans Land gefunden hat, hat den Jona ausgespuckt. Das finde ich auch schon, weiß ja nicht, wie der sich übergeben hat, aber irgendwie, also Jona ging es ja gut. Der ist an Land gekommen, war auch gesund. So, und dann hat er sich doch aufgemacht, nach Ninive zu gehen. Und das war damals die größte Stadt der Welt und er predigte, dass die Stadt zerstört werden sollte, wenn sie nicht umkehren. Und das Unglaubliche passiert. Vom ärmsten Obdachlosen in der Stadt bis zum König, alle, haben wirklich Buße getan. Die haben ihre Gewänder abgelegt und der König hat sogar veranlasst, dass den Tieren Sack angelegt wurde und halt mit Asche bestrichen wurden. Finde ich auch krass. Sogar den Tieren. Und er befahl, ein Fasten auszurufen. Und da haben sich wahrscheinlich, die ganze Stadt hat sich da wirklich dran gehalten. Sie haben gefastet und sie haben gefleht, wirklich mit aller Kraft. Und sie haben wirklich erkannt, dass sie Mist gemacht haben. Sie haben Gott um Gnade angefleht. Und was ist passiert? Wie hat Gott reagiert auf dieses Flehen? Nachzulesen in Jona 3, Vers 10. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Ist das nicht krass? Eine riesen Stadt bekehrt sich. Nur weil Jona dahingegangen ist, hat wirklich das Wort Gottes gebracht und die haben sich bekehrt. Schauen wir mal, wie Jona auf Gottes Barmherzigkeit reagiert. Jona 4, Vers 1 bis 3. Und es missfiel Jona sehr, und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis. Denn ich wusste doch, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn, groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Toller Prophet, oder? Einzigartig. Er sagt praktisch, Gott, du weißt, ich wollte sowieso nicht hierher kommen, weil ich ja dachte, du würdest den Menschen da auch noch vergeben. Ich wusste doch, dass du gut bist. Ich kannte doch dein Mitleid. Auf meine Predigt hin könnten sie umkehren und du würdest ihnen dann auch noch Gnade erweisen. Ich wollte nicht, dass diesen Leuten Barmherzigkeit zuteil wird und deswegen wollte ich nicht herkommen. Und jetzt bring mich doch einfach um, Gott, damit ich das Ganze hier nicht mit ansehen muss. Und dann setzte sich Jona auf einen Felsenvorsprung und dachte, vielleicht ändert er doch nochmal seine Meinung und ich kann mir das Ganze hier angucken, wie das so in Schutt und Asche aufgeht. Und wie reagiert dann Gott auf Jona? Und der Herr ließ eine Pflanze über Jona aufwachsen, die ihm Schatten spendete und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Das ist Gott. Das ist Gott. Und Jona freute sich über die Pflanze. Aber dann schickte der Herr einen Wurm, der die Pflanze befiel und zerstörte. Und die Pflanze ging ein. Dann ließ der Herr einen heißen Ostwind aufkommen, der Jona zu schaffen machte. Und Jona ärgerte sich, dass die Pflanze eingegangen war. Und Gott sagte, Jona, ist es richtig, dass du dich wegen dieser Pflanze ärgerst? Und er sagte, ja, bis zum Tod. Und Gott sagte, du bist betrübt wegen dieser Pflanze, die an einem Tag gewachsen ist. Du hast sie weder gepflanzt noch bewässert oder dich um sie gekümmert. Sollte ich kein Mitleid mit dieser Stadt von über 120.000 Menschen haben, die nicht zwischen rechts und links unterscheiden können? Und diese 120.000, die nicht rechts von links unterscheiden können. Also meine MacArthur-Übersetzung sagt in der Anmerkung, dass damit eigentlich nur die Kinder gemeint sein können, bis 4 Jahre. Also das war eine Stadt, die Kleinkinder von 120.000 hatte, die Gott verschont hat. Das ist Gott. Und man sagt, dass die Stadt 600.000 Einwohner hatte. Eine Riesenstadt. Sie leben in geistlicher Finsternis und noch dazu ist dort viel Vieh. Also Gott hat auch Gnade mit dem Vieh. Und Gott sagt, das Vieh ist viel mehr wert als die Pflanze. Die Menschen sind wertvoller als die Pflanze. Sie sind nach meinem Ebenbild geschaffen. Es wird aber nichts darüber gesagt, dass Jona seine Ansicht geändert hat. Und dass er Gottes Gnade und sein Mitgefühl je verstanden hat. Gut, Gott, warum hast du jetzt diesen Sturm gesandt? Gott versuchte, Jona zu überzeugen, sein Mitgefühl und seine Liebe zu dem Verlorenen zu teilen. Darüber hinaus grenzt Gott niemand aus, obwohl es keine Juden waren. Jona dachte nicht, dass diesen Assyriern, Ninive war nämlich die Hauptstadt von Assyrien, Barmherzigkeit und Gnade gewährt werden sollte. Sie waren wirklich böse. Und der Jona wurde zu ihnen geschickt, weil sie einfach reif für Bestrafung waren. Das Maß war voll. Und wenn sie nicht umgekehrt werden, wären sie wirklich vernichtet worden. Wir erfahren aus den weltlichen Geschichtsbüchern, wie die Assyrier wirklich waren. Wenn die irgendwelche Eroberungszüge getan haben, dann haben sie Menschen bei lebendigem Leib die Haut abgezogen, die an Stadtmauern gehängt. Und die Assyrer brauchten nicht mal irgendwelche Truppen, die sie dann dort in diesen Städten gelassen haben, weil die Menschen hatten so eine panische Angst vor denen gehabt, dass die Assyrer nicht da sein mussten. Die wussten genau, die tun genau, was wir wollen, ohne dass da irgendeine Beobachtungstruppe da sein sollte. Und die Menschen, die von den Assyrern eingenommen wurden oder die Städte, die haben sich nie wieder freigekämpft. Die haben sich einfach unter dieser Knute von den Assyrern gelassen, weil sie so eine Angst gehabt haben. Also das Maß von denen war wirklich voll. Und Jona dachte, das Gebot der Stunde ist nicht Gnade, sondern Vernichtung. Sie sind die Feinde Israels und ich will dort nicht predigen. Die Juden und auch Jona selbst grenzten sich total ab. Und sie wollten eigentlich nicht, dass irgendeine andere Menschengruppe Anteil an dem Segen hat, der Barmherzigkeit und der Gunst, die Gott ihnen erwies, denn es waren ja Heiden. Also, Jona, das Banner war, die Assyrier sollen vernichtet werden, Ninive soll brennen. Gott versuchte Jona und uns beizubringen, dass seine göttliche Herrschaft niemand verurteilt oder auch ausgrenzt. Und doch hatten Jona und Gottes Volk eine absolut elitäre Haltung. Daraus können wir einiges lernen. Die Geschichte von Jona finde ich in mancherlei Hinsicht einzigartig und erstaunlich. Jona ist ein verbitterter Mann, denke ich. Er war ungehorsam. Er musste von einem Riesenfisch verschluckt werden und brauchte geschlagene 3 Tage und 3 Nächte, ehe er wirklich Gott gehorcht hat. Und dann gehorcht er, aber die Herzenseinstellung war nur Zorn. Es war nicht Gnade, es war nicht Barmherzigkeit, es war nicht Liebe, es war einfach nur Zorn. Er mag diese Menschen nicht. Ich glaube, er hat sie sogar richtig gehasst. Er ist zwar Gott gehorsam, aber eigentlich total widerwillig. Er ist verbittert. Er ist irgendwie durch irgendetwas hart geworden. Das hat Gott nicht bewirkt, aber er ist hart geworden. Jona wollte nicht, dass sie umkehren, dass ihnen Barmherzigkeit widerfahren wird und dass ihnen Vergebung zuteil wird, wenn er predigt. Und nochmal, Gott hat Jona nicht bitter werden lassen. Gott ließ weder Zorn noch Hass in Jona aufwachsen, aber irgendwie war er da. Und Gott versuchte sogar, Jona wieder Mitgefühl für diese geistigen, blinden Menschen zu geben, aber er hat es irgendwie nicht geschafft. Und doch, obwohl Jona voller Bitterkeit war und obwohl er ungehorsam war und obwohl er, was Gott wirklich nicht in ihm bewirkt hatte, gebrauchte Gott ihn. Das finde ich einzigartig. Diesen Mann, der so voll Groll, voll Zorn, voll Hass war, den kann Gott trotzdem noch gebrauchen. Aber Jona kannte Gottes Sichtweise. Aber er hat sie nicht für sich genommen. Gott verursachte die Bitterkeit und Groll nicht, aber nichts passiert ohne Gott, dass es vorher schon wüsste. Er weiß, wie wir uns entscheiden. Er weiß, und auch wie Marion vorhin gesagt hat, wir sind keine Marionetten, wir haben alle unseren freien Willen. Aber Gott liebt uns und hat einen Plan für uns. Und er will einfach auch, dass dieser Plan in Existenz kommt. Aber Leute, passt auf euer vielleicht kleines Wurzelchen mit Zorn und Hass auf, dass das nicht wirklich tiefe Wurzeln treibt. Achtet darauf. Aber Gott zwingt uns keine Entscheidung auf. Und er weiß doch von vornherein, wie wir uns entscheiden werden. Er weiß, wie du denkst, er weiß, wie du fühlst, er weiß, wo du herkommst, er weiß, was du für Erfahrungen gemacht hast. Er kennt dich. Hast du gewusst, dass Gott sich deines Hasses, der Rebellion, der Vorbehalte und der negativen Haltung dieses Mannes und baut all das in seinen Plan ein, um auf den Retter der Welt hinzuweisen? Er bedient sich Jonas, Hass und der Rebellion und bringt trotzdem noch Jesus daraus hervor. Das ist doch genial. Denkt nicht, dass er aus unseren Fehlern nichts machen könnte, denn es kann er. Schauen wir uns Matthäus Kapitel 12 an. Manch einer denkt jetzt vielleicht, in meinem Leben habe ich so viel vermasselt. Und ich sage es nochmal. Nein, nein, nein. Gott ist größer als dein ganzer Schlamassel und er kann dich da rausholen. Und er ist größer als alle deine Fehler. Wir überraschen ihn nicht. Er kann all das in deinem Leben benutzen und alles zum Guten wenden lassen. Ist das nicht gut? Wir lesen in Matthäus Kapitel 12. Ab Vers 38. Dort steht: Dann antworteten ihm einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden als nur das Zeichen Jonas, des Propheten. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Jonas Leben wies auf Jesus hin. Als Jona Fisches war, was wir in Jona Kapitel 2 nachlesen können, vergleicht er es mit dem Aufenthalt in der Hölle. Ist euch das schon mal bewusst gewesen? Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht? Habe ich auch erst nicht gelesen. Aber jetzt, als ich mich so damit beschäftigt habe, krass. Und als Jesus starb, war er auch 3 Tage im Totenreich. Ich weiß nicht, wie Jona sich vielleicht in dem Fisch gefühlt hat. Angenehm war es bestimmt nicht. Als Jesus starb, war er 3 Tage im Totenreich und er wurde auferweckt und er machte seine Nachfolger zu einer ganz neuen geistlichen Nation. Wir sollten endlich verstehen, dass Gott alle Menschen, egal aus welchem Land oder aus welcher Nation oder aus welcher Familie, aus welcher Herkunft, aus welcher Rasse, in seine Familie aufnehmen möchte. Er sehnt sich danach. Zweitens, die Einstellung der ersten Christen im Neuen Testament. Die sind nämlich auch sehr eigensinnig gewesen. Wisst ihr, die Urgemeinde hat auch Parallelen zu Jona. Und die ähneln Jona in mancher Hinsicht. Wisst ihr auch warum? Sie haben sich auch total abgegrenzt. Sie haben gedacht, wir sind Juden und die anderen Leute, die Heiden, die sind uns mal ganz schön egal. Hauptsache wir sind gerettet, Gott hat für uns einen Erlösungsplan, aber die anderen sind uns ein bisschen egal. Die Gemeinde hat sich 10 Jahre, waren es nur Juden, 10 ganze Jahre. Es gab erst nach Apostelgeschichte Kapitel 10 Nichtjuden in der Gemeinde. Und das war genau 10 Jahre nach Pfingsten. Und der Herr musste Petrus eine Vision zeigen und auf übernatürliche Weise wirken, nur damit er zu Cornelius geht, in das Haus eines Heiden. Petrus ist dort, er predigt über Christus, die Auferstehung und über die Wunder Gottes. Und das Unglaubliche passiert. Diese Heiden werden gerettet. Und sie werden sogar noch vom Heiligen Geist erfüllt. Und was passiert dann? Petrus kommt nach Jerusalem zurück. Was muss er als erstes tun? Mal schön zum Rapport vor die Leiter der Gemeinde. Und was haben sie getan? Sie haben gefragt, was hast du denn gemacht? Du warst im Haus eines Heiden? Keine Begeisterung, keine Ermutigung, keine, ja, toll, sind neue Leute zu Jesus gekommen. Nein, er hat richtig Stress bekommen. Mit denen haben wir nichts zu tun, das sind Heiden. Und Petrus sagte nun, Gott gab ihnen den Heiligen Geist, wie am Anfang auch uns. Und erst dann kamen sie wirklich zu der Erkenntnis, nun, dann können wohl auch Heiden gerettet werden. Und sie lehrten und glaubten, um als Christ zu leben, muss man zuerst Jude werden, sich beschneiden lassen, das Gesetz Mose halten. Also man kann eigentlich nur zu Christus kommen, wenn man vorher Jude geworden ist. Und dann in Apostelgeschichte 15 treffen sich einige Zeit später die Apostel und die Ältesten in Jerusalem und fassen folgenden Beschluss. Die Heiden können gerettet werden, ohne das Gesetz Mose. Allein durch Glauben an Christus. Und das war eine Revolution. Viele, viele Jahre später. Um diese Haltung zu verändern, brauchte Gott 10 Jahre. Aber wir müssen uns folgende Frage stellen, und es ist unser 3. Punkt. Wie ist es denn eigentlich mit uns? Sind wir heute genauso eigensinnige Leute? Haben wir vielleicht manchmal genau diese elitäre Meinung, wie Jona? Gibt es denn Menschen oder sogar Volksgruppen, die du einfach nicht magst? Die brauchen nichts sagen, die können einfach nur reinkommen und du denkst, mh. Oder die du vielleicht sogar wirklich ablehnst. Ich habe in einem Heft, das kriegt der Hoffmann immer von seinem Arbeitgeber zugeschickt. Ich zeige es euch mal. Entscheidung heißt die. Eine Geschichte gelesen, die mir gut gefallen hat und die ich euch einfach mal vorlesen möchte. Momentaufnahme. Heiligabend im Backshop. Vielleicht erkennt sich der ein oder andere wieder, manche vielleicht auch nicht und denken, hört's euch mal an. An diesem Heiligabend war Jannika in Eile. Sie hatte bis Punkt 12 Uhr in der Sparkasse gearbeitet und nun, kurz nach 12:30, noch eine knappe halbe Stunde Zeit, um 3 Geschenke zu besorgen. Immerhin wusste sie schon genau, was sie ihren Mann und ihren 2 Kindern schenken wollte. Das unterschied sie von den hunderten anderen Menschen, die mit ihr durch die Fußgängerzone strömten und noch 30 Minuten Zeit bis zum Ladenschluss. Sie hatte einen Riesenhunger, denn für ein Frühstück war heute Morgen keine Zeit mehr gewesen. Der Tannenbaum musste ja noch geschmückt werden. Also steuerte sie auf einen kleinen Backshop zu und reihte sich in die Schlange ein. Als sie nach 3 langen Minuten, die Uhr tickte, auf ein Käse- und Schinken belegtes Baguettebrötchen zeigte, sagte sie nur kurz, das da bitte, und begann in ihrer scheinbar unendlich großen Tasche nach ihrer Geldbörse zu suchen. Da ist Schwein drin. Jannika pflügte durch ihre Tasche. Sie hatte die Geldbörse immer noch nicht in der Hand. Da ist Schwein drin. Wo hab ich das Ding denn schon wieder hingesteckt? Dachte Jannika, noch immer suchend. Ich sagte, da ist Schwein drin, bellte die Verkäuferin nur mit einer Vehemenz und Lautstärke, als wolle sie die ganze Stadt informieren. Jannika schaute nun endlich zur Käuferin. Die Geldbörse in der Hand, fragte sie freundlich, aber etwas verwirrt zurück. Und? Ich dachte, ihr Türken esst kein Schwein, antwortete die Verkäuferin, jetzt wieder etwas leiser. Entschuldigung, sagte Jannika, ich bin keine Türkin, ich komme aus Rumänien. Im gleichen Moment schämte sie sich, weil sie sich rechtfertigen musste. Keine Türkin zu sein. Die sehen alle gleich aus, hörte Jannika eine Männerstimme von hinten in der Schlange. Sie drehte sich um. Es war aber nicht auszumachen, welchen Herrn dies gerade aufgefallen war. In ihrem Nacken sagte die Verkäuferin durchaus in einem interessierten Ton, »Seid ihr da nicht auch alle Islamisten?« Jannika drehte sich wieder zur Verkäuferin, »In Rumänien leben auch einige Muslime, ja, aber die meisten Menschen sind Christen.« »Was tue ich hier eigentlich?« dachte sich Jannika irritiert. »Naja, ich hab's ja nur gut gemeint«, sagte die Verkäuferin, »macht 2,20.« Jannika legte das Geld passend auf den Tresen, nahm die Brötchentüte und fragte noch, »In welche Religionsgemeinschaft gehören Sie, wenn ich fragen darf?« »Das geht Sie gar nichts an«, kam die Antwort. »Der Nächste, bitte.« Jannika ging aus dem Laden. Sie blickte zur Uhr, noch 15 Minuten. Habt ihr euch vielleicht irgendwie wiedererkannt? Ja, manchmal sehen wir jemanden und denken, in die Schublade, in die Schublade, in die Schublade. Gibt es Menschen, die unserer Meinung nach Gottes Gnade und Vergebung nicht verdienen? Vielleicht jene, die auf der Straße leben, die früh vielleicht schon nach Alkohol riechen? Oder, ja, die überhaupt mit Alkohol einfach so in der Hand unterwegs sind? Oder sind es irgendwelche Nachbarn, die vielleicht negativ über dich reden, die irgendwelche falschen Dinge in Umlauf setzen und du kannst dich nicht wehren? Oder dein Chef, der dich vielleicht ignoriert, deine Arbeit ignoriert, dir nicht mal guten Morgen sagt, wenn er reinkommt? Oder Arbeitskollegen oder Arbeitskolleginnen, die vielleicht auch über dich reden oder dich einfach nur links liegen lassen? Oder gibt es vielleicht irgendwelche Menschen, die ja, deren Sexualleben jetzt mit der Bibel nicht unbedingt übereinstimmt und wo du schon denkst, wenn die mit so einem kurzen Rock reinkommen, oh Gott. Oder du vielleicht wirklich Zorn oder Ekel bei manchen empfindest. Und du möchtest einfach nicht, dass diese Leute zu Gott gezogen werden. Wie ist Jesus mit diesen Menschen umgegangen? Wir lesen mal nach in Lukas 7, Vers 37. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und sie trat hinten zu seinen Füßen und weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit Salbe. Und was machen unsere frommen Freunde? Als aber die Pharisäer, der ihn eingeladen hat, das sah, sprach er bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was das für eine Frau ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Ich mache jetzt mal einen Sprung zu Vers 47, wo Jesus sagt, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Und er sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. So ist Jesus mit Frauen umgegangen, die prostituiert waren, die Mist gemacht haben in ihrem Leben. So ist Jesus der gegenübergetreten. Wir lesen weiter in Lukas 19, Vers 1 bis 10. Und er kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zacharäus, ein Oberzöllner, und dieser war reich. Und er wollte gern Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus, stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn mit Freuden auf. Und was passiert wieder? Die Freunde. Als sie aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es ihm vielfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist in diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist Jesus. Und noch eins. Die samaritische Frau am Brunnen, Johannes 4, Vers 7. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Und nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wer erbittest du als Jude, von mir etwas zu trinken? Jesus hat nicht nur, weil es ein Nichtjude war, sondern sogar noch eine Frau angesprochen. Das muss wahrscheinlich so unglaublich gewesen sein, dass die Frau gedacht hat, da ist ein Wunder passiert. Und dann kennt ihr ja die Geschichte, es geht da um das lebendige Wasser. Und dann in Vers 27 sagt uns die Bibel, unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch es sagte keiner was. Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und sprach zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist. Und da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Es ist wirklich was passiert, und nur weil Jesus wirklich diese Frau angesprochen hat und weil er zu ihr gesprochen hat und weil er sie verstanden hat, dass das ein einmaliges Erlebnis war und dass er wirklich lebendiges Wasser anzubieten hatte. Das ist Jesus. Er hat sich über alles hinweggesetzt, weil er die Menschen geliebt hat. Über jegliche Tradition, über jegliche vorgeschriebene Meinung. Das war Jesus. Jesus sollte auch hier unser Vorbild sein. Er war sowas von ehrlich und ohne eine Heuchelei. Ich habe mir manchmal gedacht, wie wir uns manchmal Jesus vorstellen, als liebliche, nette, weich schwiegende Gestalt, so war er nicht. Er war ein Mann, der gesalbt war von Gott und der einzigartig war und der kraftvoll war, und er hat niemanden irgendwie nur Butter um den Mund geschmiert, sondern er war geradlinig, aber er war liebevoll und er hat wirklich ein Herz für Unerrettete gehabt, wirklich. Ihm lagen die Sünder so sehr am Herzen. Und es war ihm einfach egal, was die Menschen auch über ihn gedacht haben. Es war ihm sowas von egal. Er hat auch den sturen Frommen richtig die Meinung gesagt. Passend, nicht aus Frust, aber ganz geradlinig. Doch kehren wir mal wieder zu uns. Als wir uns bekehrten, wie waren wir da? Denkt doch mal nach. Wie sahen wir aus, als wir uns bekehrt haben? Also sobald ihr mich gesehen hättet, ihr wärt entsetzt gewesen. Ich habe Kleidung getragen, eine ganz abgewetzte Schaffellweste, die echt nur noch so an seidenen Fäden hing, die war so kaputt und so schmutzig. Ich wollte halt auffallen, aber nicht positiv, sondern negativ. Und ich habe geraucht, ja, wir haben getrunken. Ja, wo kommt ihr her? Denkt mal drüber nach. Wie saht ihr aus? Was habt ihr getan, bevor ihr euch bekehrt habt? Manche haben vielleicht mit verschiedenen Partnern geschlafen. Manche sind jede Woche in irgendwelchen anderen Clubs gewesen. Vielleicht mit Drogen, vielleicht ja mit Zigaretten, vielleicht mit allem Möglichen. Manche haben vielleicht sogar irgendwelche Sachen entwendet. Und dann wurden wir gerettet. Und Gott hat uns angefangen zu arbeiten. Und er hat uns verändert. Er ist immer noch dabei, uns zu verändern. Aber warum? Warum sind wir gerettet worden? Es war einfach nur Gnade. Unverdiente Gunst. Wir haben nichts dazu getan, sondern wir sind einfach wirklich von Gott gezogen worden. Und wir wurden durch ihn verändert. Wir haben uns selbst nicht verändert. Er hat uns verändert. Und jetzt besteht unser Freundeskreis hauptsächlich aus Christen. Und jetzt denken wir vielleicht, wir sind besser wie die anderen. Und dann sitzen wir manchmal auf unserem kleinen Thron, stecken unseren Finger raus und denken, so ein komischer Typ oder wie die aussieht. Die macht ja sowas oder der macht ja sowas. Nein, mit so einem komischen Typ will ich nichts zu tun haben. Ich meine nicht, dass wir Gottes Standards lockern sollten oder Abstriche von Gottes Wort machen sollen. Das habe ich nicht gemeint. Aber wir müssen dem Heiligen Geist einfach die Chance geben, im Leben von Menschen zu wirken und dürfen nicht vergessen, wo wir selbst herkommen. Haben wir Jonas Haltung, aber nicht seine Aufrichtigkeit? Jona war wirklich aufrichtig. Manchmal denken wir vielleicht wie Jona, aber wir kaschieren das gut. Weißt du, Jona war wenigstens richtig ehrlich. Gott hat gefragt: Jona, ist es richtig, dass du wegen der Pflanze böse bist? Und was sagt Jona? Ja, bis zum Tod. Oder Gott fragt: Sollte ich diesen Menschen keine Barmherzigkeit erweisen? Und was sagt Jona? Nein, du solltest sie umbringen und mich gleich mit. Sei ehrlich wie Jona. Sei mal zu dir ehrlich. Also ich habe mich bei manchen Beispielen schon mal ertappt gefühlt. Manchmal können aber auch lehrmäßige Unterschiede Menschen verurteilen. Es gibt vielleicht Menschen in deinem Umfeld, die vielleicht in eine andere Gemeinde gehen und die biblisch einige Dinge vielleicht ein bisschen anders sehen. Und die dich vielleicht deswegen verurteilen. Also ich kenne Menschen in meinem Umfeld, die nicht verstehen, dass wir jeden Sonntag über mehrere Stunden unterwegs sind, um in Gottesdienst zu gehen. Und die dich vielleicht deswegen sogar verurteilen. Wenn du praktisch nicht als 21-Jährige stehst und ständig deinen Partner wechselst und nicht jeden Sonntag weggehst und dich richtig zudröhnst. Vielleicht kann ja sein, es gibt Menschen in deinem Umfeld, die dich belächeln. Verurteilst du sie genauso oder sprichst du aus Frust nicht mehr mit ihnen? Manche Leute sagen vielleicht, dass Wassertaufe nicht wichtig ist. Gibt ja auch Menschen, die sagen, das ist veraltet, braucht man nicht mehr. Aber Wassertaufe ist wichtig. Amen. Wenn wir errettet sind, müssen wir getauft werden. Das hat Jesus gesagt. Und wenn das Jesus sagt, dann sollten wir das auch tun. Wir identifizieren uns mit dem Tod, dem Begräbnis und der Auferstehung von Jesus Christus. Mein altes Leben ist vorbei. Jetzt habe ich ein neues Leben unter der Herrschaft von Jesus Christus. Und das ist ein sehr wichtiger Schritt in unserem Glaubensleben. Wenn du aber keine Beziehung zu Gott hast und du keine Beziehung zu Jesus angefangen hast, solltest du auch nicht ins Wasser gehen. Weil dann gehst du als ungläubig, trockener Typ in die Wanne und kommst als ungläubig, nasser Typ wieder raus. Es hat nichts, aber gar nichts gebracht. Es gibt vielleicht Menschen in deiner Umgebung, die geistliche Dinge anders sehen. Lehre ist wichtig. Und wir müssen den Dingen wirklich biblisch auf den Grund gehen. Aber ich meine, es geht um unsere Haltung. Es geht um unsere Haltung den Menschen gegenüber. Aber einfach zu sagen, diese Leute gefallen mir nicht, mit denen will ich nichts zu tun haben und Gott kann kein Mitleid mit diesen Menschen haben, sie verdienen Gottes Gnade nicht, das ist nicht Gottes Art. Dass wir wissen, worum es bei der Errettung und der Erlösung geht, hängt nicht davon ab, wie gut unsere Lehre ist oder wie gut wir auch geistliche Formeln wiedergeben können. Sondern es hängt einfach nur von der Bereitschaft ab, das Evangelium wirklich von Jesus Christus weiterzugeben, Menschen, dass Menschen gerettet werden und wirklich auf den Weg von Jesus Christus kommen. Und dann so weit zugerüstet werden, dass sie wieder jünger werden und wieder andere Menschen zu Jüngern machen. Das ist unser Auftrag. Amen. Wenn wir nur fromm leben, ohne Menschen für Christus zu gewinnen, dann haben wir wirklich das Thema verfehlt. Immer und immer wieder versuchte Gott, Jona klarzumachen. Jona, ich liebe die Menschen, ich liebe die Nation, egal woher sie kommen. Selbst dieses Land, das deiner Meinung nach die Gnade und Vergebung nicht verdient hat, liebe ich. Jesus starb für die Sünden der ganzen Welt und wurde von den Toten auferweckt. Wir müssen in unserem Herzen sagen, ich werde ihnen die gute Nachricht von Jesus weitererzählen. Und ich werde geben und ich werde beten, dass Menschen wirklich gerettet werden. Das Land war wirklich voller Bosheit. Und Gott wollte das Land wirklich vernichten. Aber ein Land oder auch ein Mensch, das reif ist für das Gericht, ist auch reif für die Gnade. Amen. Und er ist auch so weit, wirklich radikal umzukehren. Und vielleicht kennst du Menschen in deiner Gegend oder in deinem Umfeld, die du wirklich schon aufgegeben hast und wo du gedacht hast, das wird sowieso nichts mehr, da gibt's keine Chance. Die sind zu weit weg oder die stecken in irgendwelchen Sachen zu tief drin. Wundere dich nicht, wie radikal sie sind, wenn sie sich bekehren. Das beste Beispiel ist eigentlich der Hoffmann. Ich habe mich früher selbst bekehrt, also als erstes von uns. Der Hoffmann, die meisten kennen die Bilder, hat lange Haare, war so ein total verrückter Typ gewesen. Und ich bin dann regelmäßig in die Gemeinde gegangen und die Pastoren haben mich auch regelmäßig besucht. Und wenn die kamen, hat der Hoffmann sich den Fernseher so gedreht, dass er nachgucken konnte, und ich habe mich mit den Leuten unterhalten. Also er wollte von denen nichts wissen. Und dann haben die gesagt, Heike, du musst anfangen, für deinen Mann zu beten. Ich habe es nicht regelmäßig wirklich gemacht, aber ich habe überall Bücher liegen gehabt, auf der Toilette die Bibel und da irgendwelche anderen Bücher. Und er hat heimlich gelesen. Er hat sich nach einem halben Jahr, hat er sich bekehrt. Unser Pastor hat damals gesagt, als er sich bekehrt hatte, so ein halbes Jahr später, hat er gesagt, er hätte nie geglaubt, dass der Hoffmann sich bekehren würde. Er hat es mir zwar angeboten, hat gesagt, bete für deinen Mann, damit sich was passiert. Aber der Glaube war einfach nicht da. Und jeder, auch in der ganzen Familie, hätte keiner geglaubt, dass aus dem mal irgendwas wird. Also die Mutter, die ist heute noch so erstaunt, weil der war eher so in die Richtung Alkohol bis zum Abwinken. Er hat gestohlen, er hat wirklich, war so viel Mist drin. Ja, also der Bruder, der, von dir, Hoffmann, rede ich. Aber das war letztes Jahr, hat Alex gesagt. Aber wo wirklich viel Sünde ist, da kommt auch viel Gnade rein, oder die Möglichkeit der Gnade ist da. Und wenn ihr Menschen schon aufgegeben habt, dann fangt wieder an, für die Menschen zu beten. Und geht los und erzählt ihnen das Evangelium. Jona wollte nicht. Er wollte nicht gehen, weil er ihnen die Möglichkeit der Veränderung vorenthalten wollte. Schauen wir doch zum Schluss nochmal Vers 41 an in Matthäus. Da sagt Jesus, die Einwohner von Ninive werden euch am Gerichtstag verurteilen, denn nach Jonas Predigt kehrten sie um zu Gott. Und der hier vor euch steht, ist größer als Jona. Wisst ihr, ich möchte nicht von den Einwohnern Ninives verurteilt werden, weil ich nicht den Auftrag Gottes erfüllt habe. Oder schauen wir nochmal Paulus an. Paulus ist auch so ein ganz eigensinniger Typ gewesen. Er war ein Mörder. Er hat Menschen umgebracht. Er hat Christen gejagt, verhaftet, umbringen lassen. Und ich denke, es gab vielleicht damals auch Christen, die gebetet, vielleicht sogar gebetet haben, dass Gott ihn einfach wegnehmen möge. Weil er so hart war, weil er so gemein war, weil er so unfair gewesen ist. Und er wurde zu einem erstaunlichsten Gläubigen in der Bibel. Weil er verändert wurde. Er wurde von Gott verändert. Weißt du, Gott liebt die Menschen. Und Jesus starb für sie und wir sollten für sie beten. Dass sie Jesus erkennen, dass ihr Leben dramatisch verändert wird, dass sie errettet werden, die Wahrheit erkennen und sie dann an andere weitergeben. Amen. Das ist unser Auftrag. Wir bringen die Botschaft der Liebe. Ich möchte zusammenfassen. Gott liebt jeden Mensch, egal welcher Herkunft, egal welcher Rasse, egal, welche Dinge Menschen getan haben oder noch tun. Seine Liebe ist so stark, dass er alle Menschen zu sich ziehen möchte. Wir haben den Auftrag, dieses Liebesangebot an alle, und ich sage noch einmal, an alle Menschen weiterzugeben. Das Evangelium zu jedermann zu bringen, weil wir entscheiden nicht, wer Gottes Gnade verdient. Es geht nicht um Religion oder um irgendwelche Zeremonien oder um eine endlose Liste von Geboten oder von Verboten, die man einhalten muss. Es geht um eine Beziehung zu Jesus Christus. Eine lebendige, echte, dynamische und persönliche Beziehung. Ein Land, das reif ist für das Gericht, ist auch reif für Gnade. Und ich denke, das gilt auch für die Menschen heute. Amen. Vielleicht bist du aber selbst noch in einem total chaotischen Leben und du hast selbst noch keine wirkliche Beziehung zu Jesus Christus. Ich möchte jetzt ein Gebet sprechen und ich möchte, dass wir alle aufstehen und dass wir alle mitsprechen. Herr Jesus, ich danke dir für deinen Tod. Ich danke dir dafür, dass du meine Sünden weggenommen hast. und dass ich mit dir heute leben darf. Du bist ein guter Gott. Und ich möchte, dass du mein Leben in deine Hand nimmst. Und dass ich ab heute mein Leben mit dir leben darf. Ich danke dir dafür. Du bist ein guter Gott. Amen. Und ich frage jetzt, wer hat dieses Gebet zum ersten Mal gesprochen? Der kann es vielleicht mal mit einem Handzeichen kundtun.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird ihrem Geist bestätigen, dass sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit sie in ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.